Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Schön, dass Sie dabei sind. Ins französische Jura schauen wir im heutigen Büchermarkt und auch in die deutsche Provinz, wo neben dicken Fischen mitunter mal ein einzelner Finger im Waldsee schwimmt. Und dann in die Schweiz, wo eine dreibändige Prachtausgabe erschienen ist, durch die man die ganze Welt kennenlernen kann. Zuerst zu Jims Roman von Pierrick Bailly. Es ist der erste von 5 Romanen des französischen Autors, der nun ins Deutsche übersetzt wurde. Ein zeitgenössischer Landroman, eine melancholisch-liebevolle Charakterstudie und Familiensaga. Dirk Fuhrig stellt sie vor.
Emmerich ist, auf den ersten Blick jedenfalls, ein Verlierer, ein Versager. Zwar schien kurzzeitig ein Aufstieg des Arbeiterkinds in die Mittelschicht möglich, als er es geschafft hatte, an die Universität zu kommen. Doch als seine Jugendliebe ihn verlässt, erlischt sein Elan, sich emporzuarbeiten.
Supermärkte und Großsupermärkte gefielen mir mit Abstand am besten. Als Leiharbeiter war ich freier als die richtigen Angestellten. Ich trug nicht das Firmenshirt, weshalb man mich schlechter erkannte und folglich auch weniger überwachte.
Die oft als Symbol der Prekarität betrachtete Zeitarbeit ist für den jungen Mann aus dem Jura nicht neoliberale Ausbeutung, sondern eine Form von Freiheit. Ebenso ungewöhnlich, als er Mitte 20 ist, verliebt er sich in die 15 Jahre ältere Florence, die noch dazu schwanger ist. Da der eigentliche Erzeuger verschwunden ist, übernimmt Emmerich die Vaterrolle. Für den kleinen Jim verwandelt er sich in den idealen Papa mit Vorbildcharakter.
Wir mochten noch so sehr darauf bedacht sein, männliche Codes nicht zu stark aufzuwerten und ihm nicht die Verhaltensmuster eines kleinen Mackers aufzuzwingen. Wir konnten ihn noch so sehr dazu ermuntern, auch mal rosa zu mögen. Und trotzdem konnte ich nicht umhin, diese Rolle des tüftelnden Vaters zu spielen, des Vaters, der vor nichts Angst hat.
Im Jura, diesem ruralen Landstrich, der von Rindern, Ski- und Wandertouristen lebt, lehnt man moderne Erziehungsmethoden also nicht komplett ab. Die Leute in diesem Roman, auch wenn sie mitunter fremdenfeindlich und reaktionär daherreden, werden durchweg sympathisch und grundsolide gezeichnet. Das Leben auf abgelegenen Bauernhöfen, zwischen Verkehrskreiseln und Gewerbegebieten, ist bei Pierrick Bailly keine Hölle der Abgehängten. Sein trauriger Held Emmerich ist ein stolzer Provinzler, gerade nachdem er für einige Zeit in die nächstgelegene Großstadt Lyon gezogen ist.
Und wenn ich im Stadtzentrum über einen Sandplatz lief, wo ein paar Studenten dem Pétanque-Spiel frönten und keine einzige Kugel näher als einen Meter ans Schweinchen brachten, konnte ich mir ein Lachen nicht verkneifen, und zwar ein lautes, weil ich hoffte, dass sie mich hörten, dass sie es kapierten und bedauerten, nicht ich zu sein. Ein Kerl, der wenigstens wusste, wie man Boule spielt. Das gefiel ihnen gar nicht, den Leuten aus der Stadt, wenn die Bauerntrampel sie reizten. Genauso wenig, wie es uns gefiel, von hippen Städtern als Hinterwäldler gesehen zu werden.
Der in Frankreich so häufig als Wurzel aller Übel beschworene Gegensatz zwischen Kapitale und Peripherie wird in diesem Buch auf erfrischende Weise weniger als politisches Problem, denn als Selbstverständlichkeit behandelt. Der Autor, der sich selbst als sehr verwachsen in seiner Heimatregion bezeichnet, stimmt nicht das wohlfeile, gelbwestig-wutbürgerliche Gebrüll gegen die Hauptstadtelite an. Das Glück, so ahnt man im Laufe der Lektüre, kann in Frankreich noch immer auf dem Land liegen. Seit seinem Debüt im Jahr 2008 wird Bailly in Frankreich als Chronist der Provinz gefeiert. Und das sehr zu Recht, was sich auch an diesem neuen Buch zeigt. Jims Roman erzählt in der Kulisse der hügeligen Topographie des Jura von den Freuden einer angenommenen Vaterschaft, die, nach dem Wiederauftauchen des wirklichen Erzeugers, in eine komplizierte Familienkonstellation mündet. Die Mutter und der leibliche Vater verlassen Frankreich und nehmen Jim mit nach Kanada. Sie schwindeln dem an der Trennung von seinem Ziehvater enorm leidenden Jungen vor. Emmerich habe das Interesse an ihm verloren und wolle keinen Kontakt mehr. Die Auflösung dieser Lüge, dieses Geheimnisses, bildet den spannungsreich konstruierten Kern des Romans. Bailly zeichnet über rund 3 Jahrzehnte hinweg die Entwicklung eines leicht orientierungslosen, melancholischen Mannes aus der Arbeiterklasse nach, der trotz zahlreicher Fehlschläge mit 50 sein Berufs-, Liebes- und Familienleben so einigermaßen in den Griff bekommt.
Ich hoffe, es klingt nicht zu grotesk, aber ich glaube, ich wurde Stück für Stück wieder zum Juramenschen.
Das Buch verhandelt die Dichotomie von Großstadt und Regionalität ebenso leichthändig wie Fragen nach Verletzlichkeit und Männlichkeit, nach Unabhängigkeit und der Möglichkeit persönlicher Freiheit in traditioneller Umgebung. In seiner sehr anschaulichen, authentischen Alltagssprache entwickelt Pierrick Bailly das fesselnde Porträt eines zwar bodenständigen, aber charakterlich sehr vielschichtigen und ständig über sich selbst reflektierenden Einzelgängers. Dieser prekäre Hinterwäldler Emmerich, dieser traurige Held aus den Bergen, kann es an emotionaler Tiefe mit jedem hippen Städter aufnehmen.
Dirk Fuhrig über Jims Roman von Pierrick Bailly. Aus dem Französischen von Paul Sursac, Sezession Verlag, 160 Seiten, 24 Euro. Wir bleiben noch ein bisschen auf dem Land. Im neuen Roman des Bad Segeberger Autors Tobias Sommer verhilft das Internet einem Berliner Taugenichts zu einer neuen Existenz in einem kleinen Ort in der Provinz. Aber neben Geländewagen und Seegrundstück erwarten ihn dort auch weniger erfreuliche Dinge. Katharina Teutsch weiß mehr.
Was es nicht alles im Internet gibt. In Tobias Sommers Roman »Das gekaufte Leben« ersteigert ein Mann mit dem literarisch nicht ganz unbefleckten Namen Freitag das Leben eines anderen Mannes. Der war Vorsitzender des Anglervereins in Zaun, einem zwischen Berlin und Hamburg versteckten Örtchen mit Tourismuspotenzial. Dort hatte Götz Damwald, der zu Beginn des Romans sein Leben an Clemens Freitag versteigert, ein schönes Haus mit Waldseezugang. Und eine schöne Frau, mit der er Ferienhäuser mit Waldseezugang vermietete. Aber nur nebenberuflich, denn Götz Damwald hatte einen Job ganz in der Nähe, wo er in der Reklamationsabteilung des Online-Fachhandels für Jägerbedarf Jagen24 arbeitete.
Sein Vorgesetzter Frank Maxin schrieb, dass sich die gesamte Belegschaft freue, morgen um 8.30 Uhr ihren neuen Kollegen begrüßen zu können und dass Freitag nach einer kurzen Einarbeitungszeit den Platz von Götz Damwald übernehmen könne.
Damwald, Dammwild. Der Name lädt sofort zu Spielereien mit dem Jagdkomplex ein. Und tatsächlich wird sich dieser mit kunstvoller Kunstlosigkeit erzählte Roman bald selbst in eine Jagd verwandeln. Doch das merkt man erst spät, weswegen es lange so zugeht, wie es eben zugeht, wenn man erstmal die Verhältnisse klären muss. Man landet unweigerlich zusammen mit Ansgar, Janett, Ralf, Dennis und Michael im Zaungast, der Dorfschenke, und befreundet sich.
Alles, was man für ein glückliches Leben benötigt, hast du ersteigert. Dennis deutete auf seine Freunde. Aber das Wichtigste, du hast dich auch in unsere Stammtischrunde eingekauft.
Alle im Zaungast wissen von Götz' Abgang und heißen ihre neuen Nachbarn mit größter Selbstverständlichkeit willkommen. Natürlich ist das Angeln das verbindende Thema. Damwald hat seinem Nachfolger auch eine hochwertige Ausrüstung hinterlassen. Die Nachbarn laden gleich zur Jungfernfahrt.
»Ja, ich bin Angler«, sagte Freitag. Obwohl er kein richtiger Angler war, er war ein Sammler von Pleiten, definitiv kein Jäger, ein Sozialhilfeempfänger mit vielleicht bald neuen Einnahmequellen und jemand, der auf dem virtuellen Flohmarkt das unerwartete Schnäppchen gemacht hatte. »Wir angeln hier das ganze Jahr, solange der See nicht zugefroren ist. Morgen wollen wir...« »Lass ihn doch erst mal ankommen«, unterbrach ihn Janett.
Hier und da legt Tobias Sommer bald nach diesem Ankommen die Merkwürdigkeiten wie Köder in seinem Roman aus. Auf einem der Ferienhäuser findet Clemens Freitag eine alte Schmiererei. Zu lesen ist: »Deine Geister schlafen nicht.«
Freitag trat wieder an die Bretterwand und kratzte etwas Farbe mit dem Fingernagel ab und stellte fest, dass die Worte nicht mit einem Pinsel geschrieben, sondern auf das Holz gesprüht worden waren. »Diese Dorfgören«, ärgerte sich Freitag, »ist man vor denen nirgendwo sicher? Und überhaupt, was sollte die Warnung bedeuten? Welche Geister schliefen nicht?«
Längst vergangene offene Rechnungen aus dem Damwaldschen Leben? Oder nur wichtigtuerisches Geschmiere? Wie auch immer, auf dem gut aufgeräumten Wohnzimmertisch findet sich noch ein zweiter Grusel-Cliffhanger. Ein Zeitungsartikel mit der Überschrift »Angler findet Leiche im Waldsee«.
Die Überschrift war reißerisch und gelogen, denn der Angler hatte keine Leiche, sondern nur einen abgetrennten Finger gefunden. Einen Ringfinger ohne Ring, der laut Polizei seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten im Wasser gelegen haben musste. Die Person, die diesen Finger verloren hatte, konnte nicht identifiziert werden.
Dass man zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht das Gefühl hat, in einem Roman von Henning Mankell gelandet zu sein, liegt am arglosen Ton dieser Prosa. Und an der verschmitzten Art, mit der Tobias Sommer hoch- und populärkulturelle Fährten auslegt. Von einer Hamlet-Ausgabe auf dem Nachttisch bis hin zu Anspielungen auf altbundesrepublikanische Fernsehabende mit XY ungelöst Spießergrusel. Das gekaufte Leben deckt am Ende dann zwar schwedenkrimihaft Unheimliches auf, schert sich dabei allerdings vielmehr um die Frage, kann man eigentlich ungestraft das Leben eines anderen Menschen übernehmen? Kann man davonlaufen vor einer schmerzhaften Vergangenheit? Denn auch Clemens Freitag, der im Alter von 16 Jahren beide Eltern bei einem Autounfall verlor, hat seine Dämonen. Im ordentlichen Leben seines Vorgängers wirbelt er, ohne es zu wollen, ziemlich viel Staub auf. Anders gesagt, es geraten ihm ziemlich dicke Fische an den Angelhaken, über die wir hier in dieser Rezension jetzt nicht mehr viel verraten wollen.
Freitag konnte im Dunkel der Nacht die Gestalt seiner Beute sehen, zumindest einen Teil der Schwanzflosse. Oder war es das Maul? Freitag war sich nicht sicher, konnte nicht einmal sagen, ob es überhaupt ein Wels war. Er erkannte nur, dass der Fisch eine unglaubliche Energie hatte.
Katharina Teutsch über Tobias Sommers Roman »Das gekaufte Leben«, Deutscher Taschenbuchverlag, 335 Seiten, für 22 Euro. Der wohl einzige Verlag, der auf einer Briefmarke abgebildet ist, hat seinen Sitz in der Schweiz. Und zwar der Nimbus Verlag in Wädenswil am Zürichsee. Verleger Bernhard Echte erwarb dort vor mehr als 20 Jahren die Villa zum Abendstern. Kenner der Schweizer Literatur werden sich erinnern, denn besagte Villa ist Schauplatz des Romans Der Gehülfe von Robert Walser. Der hat selbst 1903 im Gartenhaus der Villa gelebt. Und die ist eben auf einer Marke der Schweizer Post verewigt. Heute residiert dort eben der Nimbus Verlag. Bernhard Echte, zuvor Leiter des Robert-Walser-Archivs, ist Verleger aus Leidenschaft. Er hat nun eine opulente Ausgabe mit Reportagen, Essays und Porträts von Dieter Bachmann herausgebracht. Dieter Bachmann war viele Jahre Herausgeber der Kunstzeitschrift Du und hat als Publizist, Sachbuch- und Romanautor das literarisch-intellektuelle Leben der Schweiz über ein halbes Jahrhundert hin geprägt. Als homme de lettres, unideologisch, immer wach, in seinen Formulierungen prägnant und präzise. Kein Zufall also, dass Archipel an diesem literaturgeschichtlichen Ort entstanden ist, wie uns Bernhard Echte berichtet.
Das Projekt ist entstanden, weil Dieter Bachmann selber auch mal diesen literarischen Ort, die Villa zum Abendstern, sehen wollte. Und dann saßen wir davor, es war so eine sommerliche Stimmung, saßen unter dem Sonnenschirm und dann sagte er, ja, ich hätte ja gleich einen ganzen Haufen Ideen für Ihren Verlag. Und da ich Dieter Bachmann seit langem kannte, habe ich gedacht, ja, nur raus damit. Und er hat mir dann ein paar sehr interessante Vorschläge gemacht. Und ganz am Ende sagte er, ja, und eigentlich würde ich ja gerne auch mit meinen Schriften mal etwas machen. Und da ich ja gewissermaßen sozialisiert worden bin, intellektuell und literarisch mit seinen Texten und dem Du, was er ja lange gemacht hat, habe dann sofort ja gesagt, machen wir. Und zwar, weil ich auch wusste, er ist so ein intellektueller Kopf, der so über diesen üblichen schweizerischen Horizont hinausragt, der die Schweiz zwar als unabhängigen Standort hat, aber natürlich immer ausgeschwärmt ist nach Paris, nach Italien, dessen Themen immer international war, der mit allen Leuten der deutschen Literatur verbunden gewesen ist. Und da dachte ich mir, das ist genau die Sorte von Buch und von intellektuellem Horizont, das in unseren Verlag passt. So haben wir dann einfach angefangen.
Nun ist der Titel dieser drei Bände Archipel. Für mich ist das ja doch eher gewissermaßen ein publizistischer Kontinent, der da ausgebreitet wird. Sie tiefstapeln ein bisschen mit dem Archipel. Oder wie kam es zu diesem Titel?
Ja, wir haben da lange dran rum überlegt. Und irgendwann kam Dieter Bachmann und sagt, ja, der Geist ist ja eigentlich ein Inselreich. Unterirdisch miteinander verbunden, aber die Künstler sind ja eigentlich alles Individuen und unverwechselbar in ihrer Art oder große Werke sind das auch. Und so kam dieses Bild zustande und ich habe das sofort eigentlich als suggestiv empfunden, denn es widerspricht diesem Kulturverständnis, dass die Dinge sozusagen eine zusammenhängende Kontinuität bilden. Das tun sie in Wahrheit gar nicht. Das sind Deutungsmuster, die dann erst im Nachhinein geschaffen werden. Und so fand ich diese Idee, dass die Intellektualität ein Inselreich bildet von sehr, sehr verschiedenen kleinen, großen Inseln, fand ich ja großartig eigentlich.
Nun schreibt Dieter Bachmann im Nachwort, dass 50 Jahrzehnte europäischer Blüte in diesem Buch anzusehen sind. Aber er schreibt es mit einer gewissen Skepsis, ob diese Blüte nicht eigentlich vorüber ist. Also es liegt ja auch so ein Hauch Melancholie über vielen seiner Betrachtungen.
Ja, das stimmt, denn die digitale Welt hat natürlich sehr, sehr viel verändert. Der ganze publizistische Kontext der Diskussion, der intellektuellen Diskussion, hat sich doch sehr weitgehend verflüchtigt. Und das gesellschaftliche Gespräch, was Medien hergestellt haben, was Radio hergestellt hat, das ist in einem gewaltigen Umbruch begriffen. Und man hat diese Beobachtung, dass sich die Leute in die Communities zurückziehen und das übergreifende Gespräch verloren geht. Und dagegen ist natürlich diese Edition, diese drei Bände, ist ein Statement, diese übergreifende Diskussion weiterzuführen und weiter kritisch sich mit der Literatur, mit den Filmen, mit der Architektur, mit allen kulturellen Erscheinungen zu beschäftigen und darüber zu diskutieren miteinander. Und so hat das also nicht nur einen rückwärtsgewandten Aspekt, sondern will auch zeigen, das wären eigentlich die Maßstäbe, die auch in Zukunft irgendwie richtungsweisend sein könnten an Diskussion, an intellektuellem Qualitätsbewusstsein. Und es hat einerseits dieses Melancholische da drin in dem Buch, aber es hat auch eine Forderung an die Zukunft.
Die drei Bände beginnen mit einem Aufsatz zu dem Floß der Medusa von Géricault, ein quasi ikonografisches Bild, was man kennt, was die Menschen auf einem Floß zeigt, die Überlebenden eines Schiffsbruchs, von denen man weiß, dass sie sich am Ende selbst aufgefressen haben. Kannibalismus auf hoher See sozusagen. Ist das ein warnendes Bild, was uns der Autor Dieter Bachmann da am Anfang mitgibt?
Das ist natürlich ein Menetekel, nicht? Das ist, was passiert, wenn die Katastrophe eintritt. Und das ist ein Text, der ziemlich unter die Haut geht. Und es ist ja merkwürdig, jeder dieser Bände hat einen dieser Texte, die vom Wasser handeln. Und das im zweiten Band ist es ja diese Ölkatastrophe der Amoco Cadiz vor der bretonischen Küste vor 35 Jahren. Und im dritten Band gibt es diese Fotos von Daniel Schwarz aus Bangladesch, dieser ganz großen Überschwemmungskatastrophe. Und natürlich ist ein Mensch wie Dieter Bachmann ein sehr aufmerksamer Beobachter und er weiß, was der Klimawandel bedeutet. Das steigende Wasser und die Wetterextreme und die Katastrophen werden zahlreicher sein. Und das ist ein Subtext, der in diesem Buch natürlich drin ist, dass man sagt, besinnt euch. Ja, ich denke, da liegt er nicht im Reich der Fantasie, sondern das ist Realität.
Wie würden Sie denn den Stilisten Bachmann charakterisieren?
Das ist ja etwas, was mich besonders berührt hat bei ihm. Er hat diese Leichtfüßigkeit, er ist sehr pointiert, er ist auch intellektuell witzig und er kann sehr spöttisch sein in Wortfindungen. Und man hat eigentlich nie das Gefühl, einen Text zu lesen, der einem Schwierigkeiten bereitet. Er ist außerordentlich flüssig und obwohl er in keiner Weise geschwätzig ist, im Gegenteil, er ist manchmal sehr kurz angebunden auch. Und man hat fast so das Gefühl, dieser Stil ist schon so gekonnt, dass er wieder unterschätzt wird in seiner Qualität.
Nach Ansicht und Lektüre dieser Ausgabe kann das eigentlich gar nicht mehr passieren. Bachmanns Texte und echte Qualitätsanspruch finden hier zu einem überzeugenden Gesamtkunstwerk zusammen. Dieter Bachmann, Archipel. Expeditionen, Begegnungen, Schauplätze. Gesammelte Reportagen, Essays und Porträts. Nimbus Verlag. Drei Bände, 1488 Seiten, 98 Euro. Blättern Sie, reisen Sie von Archipel zu Archipel, lesen Sie sich fest und frei. Das war der Büchermarkt für heute. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Hug.